Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 101 steht an. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 25. Juni um 21 Uhr. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Guy, guten Abend, hast du warm?
Ja, ist schön warm. Bei mir im Studio ist aktuell 24,5 Grad und draußen ist es über 30.
Nicht schlecht.
Also ist,
nicht schlecht,
ja. Schöne Sonne. Alle sollten sich drüber freuen. Wir warten ja drauf.
Genau.
Und du?
Genau. Alles bestens, ein bisschen heiß hier, so bei knapp 31 Grad, aber alles, ich werde es überleben. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, neben den Schweißrändern, die sich in den nächsten 50 Minuten bei uns ansetzen werden, haben wir in den News die europäischen Megarunden. Es haben bereits 8 Startups über 1 Milliarden Runde Races gemacht. Dann haben wir ein neues AI Venture Studio vom Swiss Founders Fund, das wir beleuchten. Und Nicole Herzog wurde zum Business Angel of the Year gekürt. Dann im Schwerpunktthema gehen wir auf eine Pitchbook-Studie zur Entwicklung von VC und Private Equity AUM, also Assets Under Management, in Europa ein. Die Studie schaut nach vorne bis 2030, also sehr spannend. Und dann die Hörerfrage, die geht ums Thema SPVs und Pre-IPO-Hype, ob das da ein sinnvoller Zugang zu Top-Tech-Deals ist oder doch eher gefährliche Intransparenz. Das ordnen wir sehr gerne ein. Und zum Schluss kommen wir auf die Transaktion der Woche.
Sehr gut, vielen Dank, Guy, für den Tour d'Horizon. Starten wir mit den News. Sifted, das ist das Branchenorgan der Financial Times, hat diese Woche eine sehr spannende Analyse veröffentlicht. Und nämlich laut Sifted haben 8 europäische Startups allein in der ersten Jahreshälfte von diesem Jahr jeweils Finanzierungsrunden von über 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt. Zusammen machen diese Megarunden fast ein Viertel des gesamten europäischen Startup-Fundings in diesem Zeitraum aus. Auffällig ist, das ist nicht mehr die alte 2021er-Logik mit schnellen Consumer-Scale-Ups, Delivery-Modellen oder Growth at all costs. Dieses Mal geht es vor allem um KI-native Unternehmen, es geht um Deep Tech, Defense sehr stark, Compute-Infrastruktur und allgemein sehr kapitalintensiven Modellen. Namen wie Isomorphic Labs, Nscale, Wave, Helsing, Amy Labs oder Ineffable Intelligence stehen für eine neue Kategorie europäischer Champions. Aber genau hier liegt auch die Spannung. Unter der, sag ich mal, der Kritikpunkt. Europa hat schon einmal sehr große Runden gefeiert, zum Beispiel bei Gorillas oder Nordvolt gesehen, dass eben Milliardenfinanzierungen nicht automatisch nachhaltige Unternehmen schaffen. Die Frage ist also, sehen wir gerade den Beginn einer echten europäischen Deep Tech Skalierungsphase oder wieder eine Überhitzung, diesmal einfach nur mit einem KI-Label versehen? Ja, Guy, wenn du auf diese Sifted-Analyse schaust, ist das für dich ein Zeichen, dass Europa endlich gelernt hat, wirklich große Technologieunternehmen zu finanzieren, oder macht dich diese Geschwindigkeit eher nervös?
Ja, zuerst wieder mal das Positive. Also einerseits muss man schon sagen, dass europäische Unternehmen in strategischen Bereichen wie AI, Defense, Biotech und Compute jetzt Kapital in einer Größenordnung bekommen, die sonst eigentlich nur US-Unternehmen vorbehalten war. Wenn man in Foundation Models, Robotik, autonomes Fahren und Infrastruktur spielt, da reichen halt klassische Series A und Series B Finanzierungsgrößen einfach nicht mehr aus, um mich ganz vorne mitzuspielen. Dementsprechend ist es natürlich eine super Leistung und auch eine Bestätigung, dass man an das europäische Ökosystem glaubt. Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, große Runden, die verschieben das Risiko, die schieben das nicht weg. Sie machen es eigentlich einfach größer. Wir haben darüber bereits einige Male auf Burnrate diskutiert. Bei vielen dieser Unternehmen sind die technischen, regulatorischen und kommerziellen Risiken halt schon enorm. Und gerade wenn hier früh extrem viel Kapital fließt, wie zum Beispiel bei der Seed-Runde von Ami Labs oder Ineffable Intelligence, Hier kaufen die Investoren im Grunde eine Vision. Sie investieren in ein Team, an das sie wirklich glauben. Und dann haben sie noch eine ganz große Portion Hoffnung mit dabei, dass sie strategische Relevanz erlangen werden und sie eben dann in die Decacorn oder in die Centicorn Valuations reinwachsen können. Das kann funktionieren, aber es erhöht eben auch die Fallhöhe massiv von 1 Milliarde runter auf null oder von ist höher als 1 Million runter auf null. Ja, Max, was bedeutet das für Gründerinnen und Gründer, die jetzt nicht in AI, Defense oder in kapitalintensiven Deep Techs unterwegs sind? Müssen sie sich Sorgen machen, dass ganze europäische Funding jetzt in ein paar Mega-Deals reinfließt?
Ja, ich habe mir das gut überlegt. Ich glaube schon, wenn 8 Unternehmen fast ein Viertel des gesamten europäischen Fundings auf sich ziehen, dann heißt das automatisch, der Rest des Marktes muss sich stärker um das verbleibende Kapital streiten. Das ist die Logik. Also für klassische SaaS, Marketplace oder Consumer Startups wird es dadurch nicht einfacher und die Luft wird sicherlich dünner. Aber ich glaube nicht, dass das nur negativ ist. Es zeigt auch, dass Europa bereit ist, wieder ambitionierter zu denken. Die entscheidende Frage ist, ob diese Megarunden ein Ökosystem nach sich ziehen. Also das heißt mehr Talente, mehr Infrastruktur, Spin-offs, spezialisierte Investoren aus Übersee und vor allem bessere und klarere, effizientere Exit-Pfade. Wenn das passiert, profitieren am Ende mehr Gründer davon. Wenn es aber nur darum geht, ein paar nationale Champions mit sehr viel Geld auszustatten, ohne echte Marktdisziplin, dann wiederholen wir alte Fehler, nur diesmal in teureren Kategorien. Das heißt, wir würden dann mehr Geld ausgeben. Also man wird sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit Europa. Es ist eigentlich uns zu wünschen, dass Europa neben den USA und China ein drittes starkes Ökosystem aufbauen kann. Sind wir gespannt. Kommen wir zur zweiten News. Und zwar hat der Swiss Founders Fund mit dem SFF Studio ein Venture-Studio für KI First Companies in Zürich gestartet. Die Idee dahinter ist, KI senkt gerade massiv die Hürden, ein Unternehmen zu gründen. Aber was vielen Gründerinnen und Gründern weiterhin fehlt, sind Co-Founder, Kapital, Struktur, operative Erfahrung und Zugang zu einem starken Netzwerk. Genau hier will das SFF Studio ansetzen. Aus 500 Bewerbungen wurden 7 Venture-Builder ausgewählt, oder Cases ausgewählt, die nun in einem 14-wöchigen Programm in Zürich neue KI-First-Startups aufbauen sollen. Interessant ist vor allem der Anspruch, finden wir. SFF Studio will das, was traditionell 12 bis 18 Monate dauert, in deutlich kürzerer Zeit schaffen, durch schnelle Iterationszyklen, intensive Execution und auch Senior Operator Support. Am Ende soll jeweils ein eigenständiges Unternehmen stehen, mit dem Builder eben als CEO, dass der Person, der oder die das Ganze schon im Inkubator mit aufgebaut hat und dann eben sofort bereit sein für eine erste Finanzierungsrunde. Ja, und ganz wichtig, KI soll dabei nicht nur ein Feature oder ein Convenience Layer sein. Jedes Team muss zeigen, wo KI einen strukturellen Wettbewerbsvorteil schafft, also einen echten KI-Mode, wie man in der Fachsprache zu sagen pflegt. Ja, Guy, ist das für dich ein logischer nächster Schritt für das Schweizer Ökosystem? Oder besteht die Gefahr, dass dadurch zu viele künstlich konstruierte Startups entstehen?
Ja, wenn man sich das Framing anschaut, das wir hier aufgebaut haben, auch in der Intro, dann ist es natürlich grundsätzlich logisch. Gerade bei AI, da sehen wir, dass die Geschwindigkeit extrem hoch ist, was zu probieren, was aufzubauen und dann auf den Markt zu schmeißen. Und ein einzelner Gründer, der kann heute mit den richtigen Tools sehr viel schneller Prototypen bauen, Märkte testen und auch erste Kunden gewinnen. Wir hatten ja YBC auch schon zu Gast, den Olivier, und das war extrem spannend. Die versuchen ja genau in solche Startups auch zu investieren. Aber Geschwindigkeit allein, das reicht eigentlich nicht aus. Man braucht auch ein ganz gutes Problem, ein starkes Team, eine ganz klare Go-to-Market-Hypothese und eben einen echten defensiblen Moat oder Vorteil, den man sich da aufbaut. Ein Venture Studio kann hier sicherlich helfen, weil es Struktur bringt und auch Druck erzeugt, etwas zu kreieren. Es zwingt die Teams schnell zu validieren, Dinge zu verwerfen, wenn es nicht funktioniert, und nicht monatelang im stillen Kämmerlein einfach an einer Idee zu bauen, sondern rauszugehen. Und gerade wenn erfahrene Operator, Investoren und Gründer eingebunden sind, dann kann das die Lernkurve doch massiv verkürzen und die Learnings beschleunigen. Die Gefahr gibt es natürlich auch, und die ist real, wenn man zu sehr vom Studio-Prozess ausgeht, also one size fits all, dann kann am Ende ein Unternehmen entstehen, das zwar auf dem Papier wirklich gut aussieht, gute Early Traction hat, aber es vielleicht nicht aus einem echten Founder-Market-Fit herausgeboren wurde. Ich meine, wir kennen es ja gut, wir schauen uns extrem viele Startups an, und die richtigen Erfolgsstories, die guten Startups, die fühlen sich nicht wie ein Projekt an, sondern häufig auch, ja, wenn man es ein bisschen prägnant formulieren will, wie eine Obsession der Gründer, die wirklich alles dafür geben wollen, um erfolgreich zu werden in einem bestimmten Bereich mit ihrer eigenen Idee, und die sind dann all in, mental, finanziell, für die nächsten 10 Jahre. Und das ist doch nicht so einfach zu industrialisieren. Und bei den Founder in Residence, wie man das häufig im Venture Studio nennt, kann es auch vorkommen, dass es ein Not-Invented-Here-Syndrom gibt, auch wenn sie von Anfang an in den Prozess eingebunden sind. Oder auch, das haben wir auch schon gesehen, wenn wir Cases von Venture Studios angeschaut haben, dass sie sich eher wie Angestellte aufführen, als wirklich Unternehmer, die das Unternehmen dann aufbauen wollen und eben so diesen All-In-Biss haben. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich dann wirklich Gift für ein Venture. Kommt zwar dann gut, skaliert vielleicht für ein paar Monate, aber dann hits irgendwann mal der Fan, und dann wachst leider nicht weiter. Ja, Max, was müsste ein AI-First-Startup aus so einem Studio deiner Meinung nach beweisen, damit es nicht einfach nur wie ein weiterer AI-Rapper aussieht und zu dem wird?
Ja, ich glaube, erstens, es muss ein reales Kundenproblem lösen, also nicht nur zeigen, dass man ein neues Modell oder einen neuen Agent clever einsetzen kann. Also KI ist eigentlich kein Geschäftsmodell, sondern eben in dem Fall eher ein Unfair Advantage, der mithilft, eben wirklich ein Kundenproblem zu lösen. Zweitens, das Team müsste im besten Fall sehr früh zeigen, dass es Zugang zu proprietären Daten oder zu Workflows oder Distribution hat. Wenn jetzt jeder mit denselben Tools in 2 Wochen etwas Ähnliches aufbauen kann, da gibt es eben dann keinen Burggraben, keinen Moat mehr. Also der Moat entsteht entweder durch proprietäre Daten, durch eine Integrationstiefe oder auch Geschwindigkeit, regulatorisches Know-how zum Beispiel oder sehr, sehr, sehr spezifische Branchenexpertise. Und last but not least würde ich auf die Zahlungsbereitschaft schauen. Gerade im KI-Hype gibt es viele Demos, die beeindrucken, aber wenige Produkte, für die Kunden dauerhaft wirklich bereit sind zu bezahlen. Ein gutes Studio sollte deshalb nicht nur schöne Prototypes produzieren, sondern sehr früh harte Marktsignale erzwingen. Pilot, Kunden, you name it, LOIs, bezahlte Tests oder bereits echte Retention.
Ja, kommen wir zur dritten und letzten News von heute. Nicole Herzog ist von der SECA zur Business Angel of the Year 2026 gekürt worden. Herzliche Gratulation, Nicole. Super gemacht. Das freut uns natürlich für dich. Die Auszeichnung, die würdigt ihr langjähriges Engagement als Investorin, Mentorin und Brückenbauerin im Schweizer Startup-Ökosystem. Nicole war Mitgründerin bei Umantis, dem Anbieter für webbasiertes Talent- und Leistungsmanagement. Seit dem Exit von Umantis im Jahr 2012, da investiert sie in Schweizer und internationale Startups, vor allem in der sehr frühen Phase. Dabei begleitet sie Gründerteams häufig über mehrere Finanzierungsrunden hinweg, übernimmt auch eine sehr aktive Rolle als Lead-Investorin, unterstützt mit Kapital, strategischem Sparring, Governance-Know-how und dem Zugang zu ihrem doch wesentlichen Netzwerk. Und zu den aktuellen Investments zählen unter anderem Pave Space, Stellar Alpina, Get More Brain, Casus, Scribble, Insphero und einige weitere. Und zusätzlich ist sie auch in mehreren Verwaltungsräten und Boardmandaten aktiv. Dies nicht nur bei Startups, zum Beispiel bei View, also dem Brillenhersteller, und Inyova. Und zuvor war sie auch die Chairwoman von Sharpany und begleitete das Unternehmen bis zum Exit an DataSite. Was ich an dieser Auszeichnung spannend finde, ist, sie zeigt, wie wichtig Business Angels für unser Ökosystem denn auch sind. Gerade in der sehr frühen Phase, wenn es noch nicht nur um Kapital geht, sondern um Vertrauen, Erfahrung, erste Kunden, Governance und manchmal auch einfach mit jemandem, der ans Team glaubt, bevor es offensichtlich ist, zusammenzuarbeiten, da kommen häufig Business Angels zum Zug. Ja, Max, wenn du jetzt auf Nicoles Auszeichnung schaust, was macht für dich einen wirklich guten Business Angel aus? Ist es vor allem das Kapital, das Netzwerk, die operative Erfahrung oder die Fähigkeit, früh das Talent der Gründer und Gründerinnen zu erkennen?
Ja, schwierige Frage. Ich denke, es ist eine Kombination, aber für mich der wichtigste Punkt ist Timing. Eine gute Angel ist dann da, wenn ein Startup für institutionelle Investoren wie VCs noch zu früh oder zu unfertig oder zu riskant wirkt. In dieser Phase zählt Kapital sehr stark, aber noch wichtiger ist natürlich die Glaubwürdigkeit, die eine Angel mitbringt. Wenn jemand wie Nicole investiert, dann ist das eben nicht nur ein Ticket, es ist ein Signal an den Markt. Dieses Team ist ernst zu nehmen, gerade bei frühen Runden kann so ein Signal helfen, eben weitere Angels und vielleicht auch Early VCs, Kunden oder auch Board Member zu gewinnen. Und dann kommt natürlich die Qualität des Sparrings dazu. Gute Angels drängen sich nicht operativ rein oder auf, aber sie helfen bei den wichtigen und richtigen Fragen. Also wie baut man ein Board auf? Wie strukturiert man die nächste Runde? Wo entstehen Governance-Themen? Wann muss man fokussieren? Das sind Dinge, die Gründer oft erst durch Fehler lernen würden. Und eine gute Angel kann diese Fehler eben nicht verhindern, aber sie oder er kann sie natürlich deutlich verkürzen. Was bedeutet diese Auszeichnung für das Schweizer Ökosystem, Guy? Ist das eher eine persönliche Würdigung oder steckt da ein größeres Signal dahinter?
Ja, natürlich ist es eine persönliche Würdigung für Nicole und ihr Engagement über mehr als ein Jahrzehnt. Aber das größere Signal ist schon auch, das Schweizer Ökosystem wird reifer, wenn erfahrene Gründerinnen und Gründer nach ihren Exits wieder Kapital und Erfahrung ins Netzwerk zurückgeben. Ich habe da kurz die Liste geöffnet, wer das die letzten 10 Jahre Business Angel of the Year wurde. Da war auch David Studer, Thomas Dübendorfer dabei, Christian Wenger. Die haben alle viel für das Startup-Ökosystem getan und eben auch ihr Know-how aktiv als Business Angels mit eingebracht in die Firmen, in die sie investiert haben. Und das ist für mich schon ein entscheidender Kreislauf, wenn Kapital reinvestiert werden. Erst entstehen die Unternehmen, dann kommen eben die Exits und neue Angels mit den Exits und dann führt das hoffentlich auch zu einer besseren Generation von nächsten Gründerinnen und Gründer. Genauso wächst das Ökosystem organisch und gerade in der Schweiz, wo eigentlich viel Kapital vorhanden ist, aber Early-Stage-Risiko nicht immer selbstverständlich finanziert wird, da sind genau solche Angels extrem wichtig. Ich finde es auch bemerkenswert, dass Nicole vor allem auch Gründerinnen-Teams und Gründerinnen selbst unterstützt und als Mentorin aktiv ist. Denn Zugang zu Kapital und Netzwerk, das muss man schon sagen, das ist nicht einfach gleich verteilt. Und wenn hier eine erfahrene Investorin Brücken bauen kann, kann das doch langfristig die Qualität und Diversität des Dealflows verbessern.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Schwerpunktthema von heute. Und zwar geht es um die Entwicklung von Private Capital Assets Under Management in Europa bis 2030 und was das über den Zustand des Kapitalmarkts hierzulande und auch in Europa aussagt. Ja, PitchBook, das ist die Studie, die uns da zugestellt wurde, zeichnet ein geteiltes Bild. Also Venture Capital und Private Equity bewegen sich nicht mehr im Gleichschritt. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Auf der einen Seite steht eben Venture Capital, wo der Ausblick deutlich vorsichtiger ist. PitchBook erwartet das europäisches VC Asset Under Management von rund 431 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr auf etwa 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sinkt. Das wäre eine deutliche Umkehr der Wachstumsstory, die europäisches VC über viele Jahre geprägt hat. Hauptgrund ist das schwache Fundraising seit 2023 kombiniert mit weniger Exits, also weniger DPI, weniger Rückflüssen an LPs sind das und anhaltender Unsicherheit bei den Bewertungen. Auf der anderen Seite steht Private Equity. Dort sieht das Bild robuster aus. Europäisches Private Equity Assets Under Management soll laut PitchBook von rund 1,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 1,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 steigen. Ja, das ist zwar kein Boom, aber ein stabiler Wachstumspfad, muss man konstatieren. PE wirkt damit reifer, widerstandsfähiger, auch wenn Zinsen, Inflation und geopolitische Risiken weiterhin belasten. Ja, für uns ist vor allem diese Divergenz spannend. Ist europäisches Venture Capital nur vorübergehend unter Druck oder sehen wir eine tiefere strukturelle Korrektur? Und warum kann Private Equity weiter wachsen, während VC um neues Vertrauen kämpfen muss? Ja, Guy, warum ist der Ausblick deiner Meinung nach für europäisches Venture Capital Assets Under Management aktuell so schwach?
Ja, ich würde mal sagen, der wichtigste Faktor ist hier das Fundraising. Venture Capital hängt sehr stark davon ab, dass LPs regelmäßig, also LPs, das sind Investoren in die Fonds, dass die regelmäßig neues Kapital in die Fonds geben. Und das ist genau seit 2023 deutlich schwieriger geworden. Nach dem Boomjahr 2021, da hat sich der Markt stark abgekühlt. Es gab massiv weniger Exits, weniger große Liquiditätsereignis und dementsprechend auch viel weniger Rückflüsse an Investoren. Und wenn die LPs aus alten Fonds kaum Kapital zurückbekommen, dann sind sie bei neuen Commitments viel vorsichtiger. Und das merken wir aktuell auch. Das sind viele Investoren, mit denen wir Gespräche führen, die sagen, hey, ich warte hier noch auf das eine oder andere Liquiditätsereignis, bevor ich ein neues Commitment in einem Fonds abgebe. Und gerade in neue Fonds, wo sie nicht schon traditionell in X Vintages drin sind. Und dementsprechend trifft es vor allem kleinere und auch jüngere VC-Manager. Und ja, zudem, dass weniger Liquidität zurückkommt, dazu kommt, dass viele Startup-Bewertungen noch immer stark unter Druck stehen und viele VCs dadurch nur wenige Up-Rounds in den letzten Jahren in ihren Büchern und in den NAV-Berechnungen aufzeigen konnten. Einige Unternehmen, die wachsen langsamer als erwarten, andere mussten sogar Downrounds akzeptieren oder sie vermeiden es einfach gänzlich, neue Bewertungen offen zu legen. Und dadurch wird es für Investoren natürlich sehr schwierig einzuschätzen, wie viel die bestehenden Underlying Portfolios wirklich wert sind. Und Unsicherheit und Intransparenz, das ist natürlich gar nicht förderlich für unseren Sektor, weil wenn man ja nicht weiß, in was man investiert oder wie jetzt da ein ganzer Sektor funktioniert, wie sollte man da jetzt eine Allokation machen, das ist man ja völlig verunsichert. Und Genau deshalb geht Pitchfork davon aus, dass europäisches VC-AUM im Basisszenario, das sie berechnet haben, bis 2030 deutlich sinkt. Und besonders auffällig, finde ich, muss man hier schon betonen, selbst im optimistischen Szenario, da liegt das VC-AUM 2030 immer noch leicht unter dem Niveau von 2025, also vom letzten Jahr. Das zeigt eigentlich, dass der Markt erst wieder Vertrauen, Exits und echte Kapitalflüsse liefern muss, bevor mehr Kapital wieder in die Asset-Klasse fließt.
Ja, die Frage ist ja, die wir auch ansprechen müssen im Moment mit dem ganzen KI-Boom oder eben auch, gibt ja andere Themen, die in Europa im Moment super hot sind. Kann man diesen negativen VC-Ausblick nicht drehen? Ist das Momentum nicht eigentlich ziemlich positiv?
Ja, ich meine, AI und vielleicht eben noch ein paar andere Sektoren, Defense, Quantum Tech oder andere gehypte Sektoren wie Life Science AI, wo effektiv sehr viele Talente in Europa vorhanden sind und die Konkurrenz in den USA und Asien noch nicht uneinholbar weggesprungen sind. Das sind im Moment schon die wahrscheinlich wichtigsten Hoffnungsträger für europäische VCs. Ich meine, KI ist im Moment natürlich voll am prominentesten und ist in all diesen Sektoren auch maßgeblich ein bisschen verankert. Und da fließt auch sehr viel Kapital rein. Und ohne diesen Trend, muss man schon sagen, dass die VC-Statistiken noch viel schwächer aus, als sie das tun. Also bringt KI schon Dynamik zurück in den Markt, der sonst wirklich noch sehr verhalten wirkt. Wir haben ja gerade eingangs die News über die 8 Milliarden Finanzierungsrunden in Europa thematisiert. Das ist schon, dass das irgendwie ein Viertel der Investments ist. Das ist schon massiv in wenigen Runden. Und das Risiko ist natürlich, die Aktivität der Investments, die konzentriert sich sehr stark auf wenige große Unternehmen und wenige große Finanzierungsrunden. Und dadurch können die Headline-Zahlen zwar sehr, doch okay oder sogar gut aussehen, obwohl die Breite des VC-Markts weiterhin unter Druck steht. Viele Startups außerhalb von AI, die haben nach wie vor extrem große Schwierigkeiten, an Kapital zu kommen. Entscheidend wird also sein, ob aus dieser AI-Welle echte Exits entstehen. Europa ist noch stark in der Deployment-Phase. Es wird investiert, aber die großen Liquiditätsereignisse, die stehen noch aus. Und wenn AI-Unternehmen in Europa große Exits schaffen, dann kann das doch Vertrauen zurückbringen, LPs wieder stärker aktivieren. Und wenn nicht, dann bleibt AI eher ein punktueller Lichtblick, aber nicht wirklich eine Lösung für die strukturellen Probleme, die wir hier aktuell im VC-Markt haben. Ja, schauen wir doch kurz auf Private Equity, Max. Warum ist der Ausblick im Private Equity in Europa denn deutlich stabiler als im VC?
Ich glaube, Private Equity ist in Europa über die letzten Jahre deutlich stabiler gewachsen als VC. P ist bei vielen Instis inzwischen eine Kernstrategie. Ich hatte gerade heute eine Sitzung, ein Meeting mit einem PK-Manager und der hat so geredet, wie PE ganz normal ist. Also man hat einen Teil Alternatives und in diesem Teil Alternatives ist PE ganz normal drin. Aber VC ist dann ein bisschen Schweizer Jugend forscht. Und das ist schon, ja, schon krass. Und das sehen eben ganz viele, also PKs so. Es gibt, by the way, Klammer auf, PKs, die haben ganz klar auch kommuniziert, sie investieren nicht mehr in Private Markets, nicht mehr in PE und vor allem nicht in VC, weil einfach die TER, also die Total Expense Ratio zu hoch ist, also die Kosten sind zu hoch. Und auch die Renditen entsprechen halt nicht dem Risiko, das man eingeht. Das muss man auch sagen. Aber es ist trotzdem diejenigen PKs, die offen sind, die investieren ohne Wenn und Aber in PI, aber lassen quasi VC außen vor, oder? Und ja, man muss auch sagen, der Rückgang nach 2021 im PI-Markt war weniger stark als im VC-Markt, oder? Also PI-Unternehmen sind reifer, haben Cashflows, können operativ auch optimiert werden. Das macht die Asset Class weniger abhängig von einzelnen großen Exit-Fenstern oder eben externen, extremen Bewertungszyklen. Ja, natürlich bleibt PI anfällig für Zinsen und Finanzierungskosten. Das sehen wir im Moment auch bei Partners Group und dem Aktienkurs von Partners Group, weil eben viele Transaktionen mit Fremdkapital, mit dem sogenannten Leverage arbeiten. Aber im Pitchbook erwartet trotzdem, dass europäisches Private Equity Asset Under Management von rund 1,5 Billionen US-Dollar auf 1,7 Billionen US-Dollar von 25 bis 2030 wächst. Und das zeigt eben, der Markt ist nicht risikofrei, aber deutlich besser abgestützt als Venture Capital. Gut, kommen wir zur Hörfrage. Wir haben eine Frage von Levin bekommen und die passt ziemlich genau zu einer Debatte, die gerade im Venture- und Tech-Markt hochkocht. Es geht um sogenannte SPVs, Special Purpose Vehicles. Das sind sogenannte Zweckgesellschaften, über die mehrere Investoren gebündelt in ein einzelnes Unternehmen investieren können. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, ist aber eigentlich ein ziemlich einfaches Unterfangen. Du kommst vielleicht nicht direkt in die Finanzierungsrunde eines heißen Tech-Unternehmens, wie zum Beispiel SpaceX rein, aber über ein SPV bekommst du doch noch ein Stück vom Kuchen. Und genau das sieht man gerade sehr stark bei möglichen Börsenkandidaten oder besonders gehypten Startups, Scale-Ups, also Unternehmen, bei denen viele Investoren glauben, die können irgendwann an die Börse gehen und vorher will man unbedingt noch rein. In den USA denkt man sofort eben an Namen wie Anthropic, SpaceX oder Stripe. In Europa sieht man ähnliche Dynamiken bei sehr heißen KI-Startups. Zuletzt wurde zum Beispiel über Legora, Eleven Labs oder Lovable berichtet. Der aktuelle Aufhänger ist ein Financial Times Bericht über Legora. Das ist ein schwedisches Legal KI Startup. Dort sollen Aktien bzw. Anteile auf einer Secondary Plattform aufgetaucht sein, obwohl das Unternehmen selbst gesagt hat, wir haben solche Transaktionen nicht bewilligt. Und genau da wird es eben spannend. Denn bei diesen SPV-Strukturen ist nicht immer sofort klar, kauft man wirklich Aktien des Unternehmens, kauft man Anteile an einem Fonds, der wiederum Aktien hält, oder kauft man nur einen wirtschaftlichen Anspruch auf etwas, also zum Beispiel ein Exit-Bonus oder so oder ein IPO-Bonus. Und das ist dann nochmal mehr eben entfernt vom Topf. Und das ist auch der Grund, warum manche Investoren bei SPVs die Augen verdrehen. Sie können zwar sehr nützlich sein, weil sie Zugang schaffen und kleinere Tickets bündeln, aber sie können auch extrem intransparent werden. Gerade im Secondary-Markt, also wenn bestehende Anteilseigner ihre Anteile weiterverkaufen, können da schnell Ketten entstehen. Fonds verkauft ein SPV, SPV verkauft Anteile weiter, vielleicht gibt es noch ein weiteres Vehicle obendrauf. Dann hat man am Ende nicht mehr einfach ein Stück SpaceX oder ein Stück Anthropic, sondern ein Stück an einer Struktur, die irgendwie an einer anderen Struktur hängt, also ein Stück vom Stück vom Stück. Und dazu kommt, diese Deals spielen sehr, sehr stark mit FOMO. Es klingt eben nach, die letzte Chance von einem IPO, noch schnell rein, bevor alle anderen können. Aber genau bei solchen Momenten muss man besonders nüchtern und realistisch bleiben, denn ein gutes Unternehmen ist nicht automatisch ein gutes Investment, vor allem nicht, wenn der Einstiegspreis sehr, sehr hoch ist, die Gebühren hoch sind, die Rechte schwach sind und man nicht genau weiß, ob man seine Position später überhaupt wieder verkaufen kann. Levin fragt deshalb, ist es sinnvoll, über ein SPV in mögliche Tech-Börsenkandidaten zu investieren? Und ich glaube, das ist eine gute Frage, weil sie eben nicht nur SPVs betrifft, sondern generell diesen Traum vieler Anleger, eben früh genug bei den ganz großen Tech-Gewinnen dabei zu sein. Ja, Guy, grundsätzlich, warum sind SPVs für Investoren überhaupt so attraktiv?
Ich meine, ganz klar kann man sagen, sie bieten Investoren Zugang zu Deals, zu denen sie sonst einfach nie Zugang hätten als Einzelmaske oder nicht professioneller Marktteilnehmer. Viele Privatinvestoren oder kleine Family Offices, die kommen nicht einfach direkt in eine Runde von Stripe, SpaceX, Anthropic oder die europäischen Unicorns. Und das gilt aber teilweise auch schon für kleine Firmen aus der ETH und aus dem EPFL-Umfeld. An Top-Deals kommen viele Private schon gar nicht mehr dran. Also SPVs, die sind nicht nur für die gerade Pre-IPO heute ein guter Zugang zu Top-Deals, sondern eigentlich auch für die Hidden Champions der Startup-Welt, die ihre Cap-Table nicht zu groß verwässern wollen. Bei den Pre-IPO-SPVs, da steht die Message im Vordergrund, hey, wir bündeln Kapital, kaufen über eine Strukturanteile oder wirtschaftliche Rechte, dann hast du deine Exposure, die du unbedingt willst am Unternehmen und in 2 bis 3 Jahren, da geht das dann an die Börse und dann gibt es einen sauberen Return. Und das ist natürlich emotional schon sehr stark. Man hat das Gefühl, man kommt noch vor dem IPO rein. Und genau da liegt auch diese Gefahr. Wie du gesagt hast, man kauft eben oft nicht Anteile direkt, also eine Aktie vom Unternehmen, sondern man hat mehrstufige Strukturen. Und bevor man investiert, da muss man sehr genau verstehen, wenn ich da ein Ticket zeichne, was besitze ich dann wirklich? Habe ich echte Aktien oder hat das SPV echte Aktien? Und wenn ja, was haben wir für einen Aktientyp? Haben wir hier Gründeraktien oder haben wir hier Aktien mit einer Liquidation Preference? Was sind da genau die Rechte dahinter? Oder sind das eben Anteile an einem Fonds, der da investiert ist? Das gibt es manchmal auch. Also ist man einfach einen kleinen Anteil in Anthropic plus noch ein paar andere Positionen. Das ist nur ein Anspruch auf Erlöse. Das gibt es auch. Transferbeschränkung, du hast es erwähnt. Manchmal dürfen die Transaktionen gar nicht getätigt werden, weil die das Unternehmen schlussendlich nicht genehmigt hat. Und vielleicht auch noch zum Schluss Geld, wenn es jetzt in Aktien investiert ist, gelte ich als Beneficial Owner. Und was habe ich für steuerliche Konsequenzen, wenn jetzt diese Anteile verkauft werden? Muss ich da im Land, in den USA oder wo auch immer der Deal stattfindet, plötzlich noch eine Gewinnsteuer zahlen, die dann auch nochmal Rendite frisst?
Ja, wo würdest du die größten Risiken sehen? Also eher beim Startup selbst oder bei der Bewertung oder bei der SPV-Struktur? Wo siehst du die Schwerpunkte, was die Risiken betrifft?
Ja, gute Frage. Alle drei sind natürlich sehr große Risiken. Ich meine, das Startup, das kann großartig sein. Trotzdem, man darf nicht jeden Preis bezahlen. Vielleicht ist der Preis viel zu hoch. Gerade bei einem Pre-IPO-Hype, da zahlt man eigentlich schon die perfekte Börsenstory mit und man zahlt ein Premium auf die letzte Bewertung, manchmal ist es sogar ein 2x auf die letzte Bewertung, die durch VCs und strategische Investoren vor nur wenigen Monaten angesetzt wurde und eigentlich auch schon enorm hoch sich anfühlt vom ganzen Markt. Und zweitens Liquidität, das ist trügerisch, nur weil jemand behauptet, es gäbe einen Sekundärmarkt, heißt es noch lange nicht, dass ich die Anteile später einfach wieder verkaufen kann. Wenn die Firma jetzt eben nach 2 oder 3 Jahren immer noch privat ist und das Ding nicht an die Börse geht. Und drittens, ich meine, das hat man ja vorher schon gehört, die Struktur, die ist extrem kritisch. Nicht nur wegen, was kaufe ich genau, sondern auch, hey, was zahle ich eigentlich für Gebühren? Zahle ich da noch dem Manager einen Carry, also der, den mir der Deal offeriert hat? Kriege ich überhaupt Informationsrechte, Stimmrechte? Wie lange dauert dieses SPV? Ist es 2 Jahre? Ist es 3 Jahre? Ist es 10 Jahre, wo das Kapital gebunden sein könnte? Habe ich auch einen Verwässerungsschutz, wenn es eine Downround gibt und eben Transferrechte? Und das alles, das beeinflusst massiv, was am Ende beim Investor zurückkommt, auch beim positiven Outcome. Und wenn eben zwischen mir, wenn ich jetzt mal so ein SPV mache und der eigentlichen Aktie mehrere SPVs und Fonds darunter liegen, dann wird es schnell unübersichtlich, wer nimmt jetzt hier noch was raus beim Exit und dann investiert man vielleicht nicht mehr wirklich in das Unternehmen, sondern in eine Kette von Ansprüchen, die im positiven Fall ja viel von der Rendite oder fast die ganze Rendite fressen können und eigentlich in einem guten oder neutralen Fall, den man sich erhofft hat, können all diese Fees dazu führen, dass man eigentlich doch nur sehr wenig Gewinn hat und teilweise auch fast kein Geld zurückerhält, wenn es jetzt nicht ein gutes IPO war. Und das ist natürlich dann extrem schade. Ja, wenn du die Diskussion so mitführst, Max, würdest du jetzt eher sagen, Finger weg von SPVs? Oder gibt es auch Fälle, in denen das durchaus sinnvoll sein kann, in einem SPV mitzumachen?
Ja, definitiv. Also ein SPV kann sehr wohl sinnvoll sein, wenn es eben sauber strukturiert ist, wenn der Sponsor vertrauenswürdig ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Gebühren sollen irgendwie fair sein und auch klar ist, was man tatsächlich bekommt. Besonders für professionelle Investorinnen und Investoren kann das ein legitimer Weg sein, Zugang zu ansonsten geschlossenen Deals zu bekommen. Ja, aber für viele Privatinvestoren ist die rote Linie, wenn ich nicht in 2 Minuten erklären kann, was ich wirklich besitze, wie ich wieder rauskomme und welche Rechte ich habe, sollte ich eben nicht investieren. Und meine Faustregel wäre hier, nicht vom Namen des Startups blenden lassen. Gerade bei möglichen Tech-Börsenkandidaten klingt es immer nach letzte Chance vor dem IPO. In Wahrheit kauft man dann oft zu einem sehr späten, sehr hohen Preis, mit wenig Information, wenig Kontrolle und sehr viel Strukturkomplexität. Also, SPVs können ein Werkzeug sein, aber sie sind kein Cheatcode, um risikolos in das nächste SpaceX oder Anthropic oder 11 Labs zu kommen. Eher im Gegenteil, je exklusiver und heißer der Zugang klingt, desto genauer sollte man hinschauen.
Ja, und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mir gerade in den Sinn kommt. Ende letztes Jahr hat mich ein Investor angerufen und mich für meine Meinung gefragt. Er hat also in ein amerikanisches SPV investiert. Und da hat ihm der Sponsor hat ihn angerufen und gesagt, hey, willst du jetzt wieder mitmachen? Wir müssen irgendwie nochmal 50% vom Kapital nachlegen. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, kann ich dir gar nicht viel sagen. Es geht um die Struktur, um alles, was wir besprochen haben. Am Schluss hat es gemacht, weil es eine Pay-to-Play-Klausel drin hatte. Also wenn es nicht gemacht hätte, wäre einfach brutal verwässert worden und seine Aktie und hätte quasi das Investment schon abschreiben müssen. Also auf diese Dinge auch mal gerade schauen, ganz am Anfang. Hast du eine Pay-to-Play-Klausel, wenn da eine neue Runde kommt, musst du investieren, damit du dein Investment überhaupt noch rettest. Also Levin, unsere kurze Antwort wäre, ja, es kann sinnvoll sein, in SPV zu investieren, aber nur, wenn für Investoren die Struktur, die Rechte, die Gebühren und die Bewertung klar sind und sie diese auch wirklich verstehen und jemand anderem einfach erklären kann, also wenn du das deine Frau oder Freundin erklären kannst, dann kann das gut sein. Für alle anderen gibt, wenn der Pitch hauptsächlich FOMO hervorrufen will, dann ist es meistens schon Alarmglocken hoch 5. So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche sind einige Transaktionen kommuniziert worden, die wir heute gerne beleuchten.
Ja, starten wir mit Sophia Genetics. Das ist ein Schweizer Health Tech und Precision Medicine Unternehmen mit Wurzeln in der Romandie und heute an der Nasdaq kotiert. Das Unternehmen hat jetzt ein überzeichnetes Public Offering über 57,5 Millionen abgeschlossen. Wichtig ist, das ist keine klassische Startup-Finanzierungsrunde, sondern eine Kapitalerhöhung am öffentlichen Markt.
Ja, Sophia Genetics, ein bekannter Name im Schweizer Ökosystem. Sie bauen mit dem Sophia DDM eine Cloud-Native-Plattform für datengetriebene Medizin. Die Plattform analysiert komplexe genomische und zunehmend auch multimodale Gesundheitsdaten und soll Ärzten, Laboren und Biopharmaunternehmen helfen, bessere Entscheidungen bei Krebs und seltenen Erkrankungen zu treffen. Im Kern geht es darum, klinische Daten, Genomik und AI zu verbinden, damit Precision Medicine breiter zugänglich wird.
Die Kunden sind vor allem Krankenhäuser, das sind diagnostische Labore oder akademische Zentren, aber auch Biopharma-Partner. Laut dem Unternehmen nutzen knapp 1000 Healthcare Institutions die Plattform. Das ist eben wichtig, weil Sophia Genetics nicht nur eine Software verkauft, sondern über ein globales Netzwerk Daten, Analysen und klinische Workflows miteinander verbindet. Also je mehr Institutionen angeschlossen sind, desto stärker wird die Plattform als Infrastruktur für Precision Medicine.
Ja, man muss sagen, spannend ist die Kapitalerhöhung schon und auch das Timing. Ich meine, Sophia Genetics ist seit 2021 an der Nasdaq gelistet und damals war der IPO-Preis 18 US-Dollar pro Aktie und das neue Offering, das liegt jetzt bei $4,75 pro Aktie. Das zeigt also, die Bewertung, die ist seit dem IPO deutlich zurückgekommen. Das möchten wir hier auf jeden Fall auch noch beleuchten und gesagt haben. Gleichzeitig hat das Unternehmen eben auch wieder mehr Momentum generieren können. Deshalb auch die Runde im ersten Quartal 2026. Da stieg der Umsatz um 22% auf 22 oder knapp 22 Millionen USD. Und Sophia Genetics erwarten, dass sie sich gegen Ende 2026 dem Break-Even annähern werden.
Das Kapital soll in Plattformausbau, in neue Anwendungen, neue Märkte und Partnerschaften fließen. Besonders relevant ist dabei die geplante Zusammenarbeit mit dem Memorial Sloan Kettering, einem der weltweit führenden Krebszentren. Die beiden Unternehmen wollen einen Precision Medicine Hub aufbauen, der klinische Daten und Sophias MKI-Plattform kombiniert. Ja, ich würde sagen, eine spannende Firma mit Schweizer Wurzeln, die aber auch gut aufzeigt, dass nach dem IPO eben die Reise nicht einfach so einfacher wird.
Auch als zweite Transaktion nehmen wir heute eine Nicht-Standard-Transaktion auf. Hydromia ist ein Deep-Tech-Unternehmen aus der Romandie, aus dem Bereich der Unterwasserrobotik und Subsea Communication. Gemeinsam mit der Florida Atlantic University hat Hydromia jetzt ein 1 Million US-Dollar Award im Rahmen des Maritime Innovation Challenge gewonnen. Wichtig ist, das ist wie gesagt keine klassische Finanzierungsrunde, sondern ein Defense Grant aus einer trilateralen Initiative zwischen der USA, Großbritannien und Australien mit einem Schweizer Startup im Zentrum.
Ja, Hydromia entwickelt optische Unterwasserkommunikation, also eine Art drahtloses Breitband unter Wasser. Ihre sogenannte Luma-Plattform nutzt Licht anstatt akustischer Signale und ermöglicht hohe Datenraten für Unterwasserfahrzeuge, für Sensoren und auch für stationäre Systeme am Meeresboden. In diesem Projekt wird Hydromias optische Technologie mit der akustischen Netzwerkexpertise der Florida Atlantic University kombiniert.
Man kann sich erwarten, Zielkunden sind Defense und Maritime Security Unternehmen, Marine, autonome Unterwasserfahrzeuge, Sensorennetzwerke, Überwachung von Seegebieten und kritische Infrastruktur am Meeresboden. Das sind die Hauptthemen für Hydromia. Gleichzeitig ist die Technologie ein klarer Dual-Use-Case. Die gleiche Architektur kann für Offshore-Energie, Umweltmonitoring, Subsea-Inspektion, Floating Wind, Kabelinfrastruktur und auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden.
Ja, spannend ist der technische Trade-off, den Hydromia adressiert. Akustische Kommunikation funktioniert über längere Distanzen, ist aber sehr langsam. Optische Kommunikation ist deutlich schneller und energieeffizienter, hat aber kürzere Reichweiten und braucht andere Einsatzbedingungen. Die Kombi aus beiden Ansätzen kann eben Unterwasseroperationen deutlich leistungsfähiger gestalten, machen und Akustik für robuste Steuerung über Distanz, Optik für schnelle Datenübertragung, wenn Fahrzeuge oder Sensoren neu genug beieinander sind.
Ja, der Award fließt in die Entwicklung eines neuen Unterwasserkommunikations- und Netzwerksystems, das auch stark belasteten oder in umkämpften Umgebungen funktionieren soll. Strategisch ist es schon ein starkes Signal. Schweizer Deep Tech wird hier Teil einer internationalen Defense- und Dual-Use-Infrastruktur und Hydromia positioniert sich als Anbieter einer möglichen Dateninfrastruktur für den Ozean.
Kommen wir zur letzten Transaction von heute. Range ist ein Fintech- und Stablecoin-Infrastruktur-Startup mit Schweizer Wurzeln im Crypto Valley in Zug und einem verteilten Team in London, New York, München und Lissabon. Das Unternehmen hat jetzt eine überzeichnete Series A-Runde über 8,3 Millionen USD abgeschlossen und damit insgesamt 11 Millionen US-Dollar aufgenommen. Die Runde wurde von Fintech- und kryptonativen Investoren getragen, darunter TX Ventures, 630 oder Maven 11 Capital.
Ja, Range baut eine Plattform für Unternehmen, die gleichzeitig mit Stablecoins und klassischen Währungen arbeiten. Das Produkt besteht aus zwei Kernmodulen. Ein Modul agiert als System of Record über Bankkonten, Wallets, Custodians und Exchanges hinweg und das andere als Kontrollschicht, die Transaktionen vor der Ausführung auf Risikocompliance und interne Policies prüft. Der zentrale Punkt ist, Stablecoin-Zahlungen sind sehr schnell, aber auch irreversibel und darum müssen Kontrollen eigentlich vor der Zahlung greifen und nicht erst im Nachhinein.
Ja, die Kunden sind Unternehmen und Organisationen, die bereits größere Volumen über Digital Assets, Stablecoins und Fiat Rails bewegen. Und genannt werden unter anderem Circle, die Solana Foundation, Stellar, Quartz und Jupiter. Laut Unternehmen schützt Range mehr als 30 Milliarden USD an Kundenvermögen, überwacht über 200 Netzwerke und mehr als 100 Stablecoins.
Ja, spannend finde ich, wer investiert, dass klassische Fintech-Investoren wie Takes, Ventures und 630 hier mitgehen, das zeigt, dass Stablecoin-Infrastruktur zunehmend als Teil der normalen Finanzarchitektur gesehen wird, nicht nur einfach als Krypto-Spezialthema. Das Kapital soll in den weiteren Ausbau der bestehenden Produkte, in Engineering, Go-to-Market und zusätzliche Integrationen fließen. Strategisch geht es nun darum, Range als Betriebssystem für Treasury, Risk und Compliance über Fiat und Stablecoin-Rails hinweg zu etablieren. Wenn Stablecoins im B2B-Zahlungsverkehr beim globalen Treasury und in On-Chain-Finanzanwendungen weiter wachsen, braucht es genau solche Tools, die Geschwindigkeit ermöglichen, ohne Kontrolle und Auditierbarkeit zu verlieren.
So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.